Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Das Leben endet mit dem Tod, wissen wir alle. Aber was das wirklich bedeutet, das verstehen wir erst mit und mit. Vielleicht, wenn zum ersten Mal ein wichtiges Familienmitglied stirbt oder eine enge Bezugsperson. Vielleicht, wenn man das erste Mal selbst das Gefühl hat, meine Zeit wird kürzer. Klassischer Zeitpunkt dafür ist so rund um die 40. Das ist quasi sowas ja wie die Halbzeit und plötzlich rückt dann das potenzielle eigene Ende mehr ins Blickfeld, obwohl man ja eigentlich noch eine ganze Weile auf dem Planeten vor sich hat, wenn alles gut läuft. Jan Kalbitzer ist das so gegangen und das, obwohl sein Leben eigentlich ziemlich in Ordnung zu sein schien. Er hatte eine gute Partnerschaft, er hat Kinder, auch beruflich läuft. Jan ist Psychiater, hat sogar einen Doktor gemacht, hat eine eigene Praxis, forscht an der Charité in Berlin und trotzdem hatte er plötzlich Angst vor seinem Tod und genau darüber hat ein Buch geschrieben, Das Geschenk der Sterblichkeit, Untertitel, wie die Angst vor dem Tod zum Sinn des Lebens führen kann. Und heute Morgen ist er zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova. Moin Jan.
Guten Morgen.
Titel und Untertitel deines Buchs deuten im Prinzip schon an, du hast einen Umgang mit der Angst vor dem Tod gefunden. Ist die jetzt weg bei dir oder hast du da quasi irgendwie eine positive Wendung mit ihr erlebt?
Na, ich benutze sie ganz aktiv. Also was ich versuche in dem Buch zu zeigen ist, also das Geschenk besteht da drin, wenn man nicht wegläuft davor, sondern sich damit beschäftigt, kann man die wie so einen Kompass benutzen, der einem zeigt, wo man lang gehen muss, um die wirklichen Geschenke zu finden. Oft ist es ja eher so, dass wir vor den Problemen weglaufen und sagen, ich will ein glückliches Leben haben, ich will keinen Stress haben. Und dann wird unser Raum, in dem wir uns bewegen können, immer kleiner. Und wenn man dann der Angst nachgeht oder auf sie zugeht, dann kommt man eigentlich wieder zu den Geschenken hin. Und ich muss sagen, also ich war selten so glücklich wie jetzt.
Glücklich bist du auch gewesen, als du das erste Mal diese Angst gespürt hast. Zumindest beschreibst du das so in deinem Buch. Ist 3 Jahre her, da bist du 37 gewesen. Und du beschreibst diesen Tag als eigentlich einen ziemlich guten Tag, ne?
Also formal war der gut, ne? Also von den ganzen äußeren Maßstäben hätte es mir da gut gehen müssen. Und der Tag ging auch gut los. Ich habe schöne Musik gehört. Aber dann überkam mich so ein komisches Gefühl. Und nachher hat das einer der Psychologen, mit denen ich gesprochen habe, zu einem spirituellen Erlebnis erklärt. Aber in dem Moment hat sich das wahnsinnig unangenehm angefühlt. Und das war das Seltsame. Aber es geht ganz vielen Menschen so, wenn die denken, jetzt habe ich alles erreicht. Und dann taumelt man erstmal so, weil man denkt, ja, jetzt habe ich ja gar kein ganz klares Ziel mehr vor Augen. Jetzt muss ich ja selber entscheiden, wie es weitergeht. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung.
Du sagst, das ist ein Gefühl gewesen, was dich dann überkommen hat. Was ist da genau passiert? Kannst du das irgendwie in Worte greifen, was dir da widerfahren ist an diesem Tag?
Ja, das war relativ einfach. Ich habe mich aufs Bett gelegt, die Augen zugemacht und hatte dann so das Gefühl, nach hinten zu fallen, wie in so einen riesigen, unendlichen Raum. Und wenn ich die Augen aufgemacht habe, dann war das Gefühl wieder weg. Und wenn ich sie zugemacht habe, dann ging das so weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe dem jetzt mal einfach kurz nach und gucke, wie lange das dauert. Ich glaube, das waren ungefähr 2 Minuten. Und danach war auch mein ganzes Körpergefühl so anders. Ich war so ein bisschen, als ob ich das von außen beobachten kann. Mhm. Im Buddhismus wünscht man sich sowas manchmal, dass man das schafft, so aus sich selbst herauszutreten und auf so eine andere Ebene zu kommen. Und das hat mir der Stephen C. Hayes, das ist ein ganz wichtiger Psychologe aus den USA, nachher auch beschrieben. Wenn man versuchen will, aus dem Stress und aus seinen Gedanken, die man sich die ganze Zeit macht, rauszukommen, dann muss man so einen Platz erreichen, wie man den zum Beispiel erreicht, wenn man einen Autounfall hat oder sowas, wo alles plötzlich langsamer wird um einen rum. Man hat das Gefühl, man steht außerhalb seiner selbst und kann es beobachten. Mhm. Und die Position ist eigentlich eine ganz wichtig. Das wusste ich nur damals nicht und dachte, oh Gott, was ist mit mir los? Und dann habe ich irgendwann angefangen, meinen Puls zu fühlen und bin nervös geworden. Dann ist mein Herzschlag natürlich schneller geworden. Also es war so ein bisschen panikmäßig und ich war einfach auch wahnsinnig verunsichert. Was ist denn da mit mir los? Mhm. Und habe das erstmal gar nicht begriffen und musste das irgendwie einordnen.
Du hast gerade schon die Situation geschildert, in der du diese Angst zum ersten Mal gespürt hast und auch wie sich dieses Angstgefühl angefühlt hat. Und du hast eben auch schon angedeutet, du hast mit vielen Leuten dann darüber gesprochen, beschreibst du dann auch in deinem Buch ausführlich, auch mit Kolleginnen und Kollegen. Gibt es eigentlich einen Namen für diese Angst, ich sag mal jetzt mal Störung, wobei du ja auch schon sagst, du hast daraus ja auch viel gezogen und einen positiven Umgang gefunden, aber kann man da einen Stempel irgendwie drauf drücken? Machen wir ja gerne.
Genau dagegen habe ich mich ja verwehrt. Und ich habe gesagt, ich bin zwar Psychiater, aber ich will da keine Diagnose drüber tun, weil es mir auch im Buch darum so ein bisschen geht, wir werden ja als Psychiater mal gefragt, wenn du selber als Arzt so eine Krise hättest, was würdest du dann machen? Und die Wahrheit ist natürlich, wir wollen auch solche Kategorien nicht haben. Deswegen gibt es unheimlich viele Ärzte mit Burnout, die nicht zum Arzt damit gehen, weil sie natürlich nicht in so eine Schublade rein wollen. Es hat ja auch handfeste Konsequenzen, dass man dann zum Beispiel, wenn man eine Lebensversicherung abschließt, gut, das lohnt sich jetzt nicht mehr so, aber dass man da irgendwie einen anderen Tarif zahlen muss, auch in der privaten Krankenversicherung. Es gibt alle möglichen Sachen, wo das einen Risiko Risiko darstellen kann, eine chronische psychiatrische Erkrankung zu haben. Mhm. Also wenn man so gucken würde, es gibt manche Bereiche, wo ich vielleicht die Kriterien einer Panikattacke erfüllt hätte. Eine Panikstörung war es noch nicht, dafür waren das zu wenige. Es gab Aspekte, die sicherlich was Depressives hatten. Es gab auch Aspekte von einer Angststörung, die da mit drin waren. Aber letztendlich bin ich kein Freund von diesen psychiatrischen Diagnosekategorien. Und das versuche ich in dem Buch auch klar zu machen, weil sie uns eine ganz große Chance nehmen. Sie nehmen uns nämlich die Chance, uns weiterzuentwickeln. Für viele Menschen ist es natürlich eine Hilfe zu sagen, okay, jetzt weiß ich, was ich habe. Das ist eine Depression, die kann man behandeln. Das ist auch wunderbar so. Trotzdem ist es so, dass die Krise ein Riesenpotenzial haben kann. Und wenn man dann einmal in dieser psychiatrischen Schiene drin ist mit Medikamenten und Psychotherapie, verpasst man halt vieles, was man sonst auch noch tun könnte. Und genau das probiere ich eben aus. Ich sage, ich mache nicht den psychiatrischen Weg, den ich mit anderen oft gemacht hätte, sondern ich probiere alles aus, was mir so einfällt dazu. Ich mache ja auch Osteopathie und gehe Samba tanzen und so. Und der Samba-Lehrer war eh super. Und,
über den müssen wir auf jeden Fall auch gleich noch reden.
Genau, ja. Also das ist so für mich der wesentliche Punkt. Und das ist mir ganz elementar wichtig. Psychiatrische Diagnose sind ein Hilfsmittel, um mit Krankenkassen abzurechnen. Aber sie werden Menschen nicht gerecht. Und mir ist ganz wichtig, dass in der Therapie die Diagnose nicht so eine große Rolle spielt, sondern der Mensch und das, was er genau braucht.
Aber jetzt bist du ja selber nur mal Facharzt. Ich stelle mir jetzt vor, ich habe keine Ahnung, was man lernt in so einem Studium oder was du dann irgendwie in der Doktorarbeit und was für Kategorien du dann gearbeitet hast in der Wissenschaft. Aber tickert das dann nicht in einem sofort, wenn man quasi Fachmann ist und man geht hier irgendwie, blättert hier das Buch für Buch durch und versucht sich da selber einzusortieren?
Ach, das ging schon ganz gut. Ich habe vorher auch schon lange mit Patienten so gearbeitet, dass ich gesagt habe, es gibt Diagnosen, das ist Abrechnungskrams und man muss sich natürlich auch an gewisse Leitlinien halten. Das ist ja auch wichtig, weil wir ja nicht uns, Patienten sollen nicht unserer Willkür ausgeliefert sein. Also ich will ja als Psychiater nicht sagen, ich bin jetzt hier der göttliche Psychiater und entscheide mal, was das irgendwie ist und gebe dem Namen und entscheide frei über eine Therapie. Das darf man natürlich nicht machen. Patienten brauchen auch die Sicherheit eines Standards. Ich glaube, dass der wichtigste Schutz immer ist, dass man in Gruppen arbeitet. Also zum einen müssen Therapeuten sich untereinander absprechen und zum anderen muss man auch Angehörige mit einbeziehen. Und da muss man aber sagen, okay, es gibt die Diagnose und es gibt die und die Sachen, die jetzt nach dem Standardschema sinnvoll sind und die auch wissenschaftlich fundiert sind. Aber wir müssen auch gucken, was du persönlich für dich für einen Namen dafür findest und wie du da am besten weiterkommst. Und wir müssen auch akzeptieren, wir Psychiater und Psychotherapeuten und Psychologen auch, dass es auch andere Wege gibt, die sehr hilfreich sein können. Und das war eben ein sehr wichtiges Anliegen.
Wie hast du da so im ersten Moment dann versucht, drauf zu reagieren? Also du hast diese Situation beschrieben, auch so ein bisschen, wie du von oben auf dich rauf geguckt hast. Als das dann vorbei gewesen ist, hast du das irgendwie versucht, mit rationalen Argumenten, ich weiß nicht, wegzudenken, zu argumentieren oder zu verdrängen? Oder wie bist du damit umgegangen?
Ich habe erstmal gehofft, dass es nur kurz war und weggeht und habe versucht, mich abzulenken. Und als es dann eben noch da blieb, ich hatte noch manchmal dieses komische Gefühl, dieses außerhalb meiner selbst zu sein. Und die Ängste kamen auch noch manchmal wieder. Da habe ich dann angefangen, mit Freunden darüber zu sprechen, weil das darüber sprechen mit anderen hilft einem schon erstmal, das für sich selbst einzuordnen. Also wenn man drüber redet, merkt man ja, wie fühlt sich das an, wenn ich drüber rede. Und ein wichtiger Punkt war auch, dass ich meinem Lektor davon erzählt habe damals. Ich war damals in München, um mit meinem Lektor von meinem damaligen Verlag zu sprechen. Und wir fanden beide auch, dass es ganz spannend wäre, dem in Buchform nachzugehen, was das so ist. Und da habe ich mich natürlich nochmal extra auf den Weg gemacht.
Einen Tag später quasi, oder wie?
Na, das kam so langsam. Ich habe gesagt, Mensch, das gestern ganz komisch und so. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das genau? Versuche so einzuordnen. Und irgendwie kam im Verlauf, in den weiteren Gesprächen mit ihm auch irgendwann der Gedanke, Marc, ich schreibe das mal auf, was mir jetzt so passiert und gehe dem mal weiter nach und dokumentiere das in der Zeit. Und ich glaube auch, dass ein Teil dieser heftigen Krise gar nicht gekommen wäre, wenn es kein Projekt gewesen wäre. Also es gab einen Moment, da hatte ich gar nicht mehr so viel Angst zu sterben und dann wurde die ganz stark, als ich angefangen habe, bestimmten Sachen nachzugehen und mich zu untersuchen und mich mit der Philosophie auseinandergesetzt habe, dann kam die deswegen nochmal wieder. Das heißt, das Projekt hat da sicherlich auch seinen Anteil dran gehabt.
Du hast jetzt eben schon gesagt, du hast da auch mit Freunden drüber geredet, überhaupt drüber geredet, mit deinem Lektor drüber geredet. Ist das jetzt dieses Reden drüber, was dir vielleicht besonders leicht gelingt, weil du nun mal aus diesem beruflichen Zweig kommst, weil es ist ja auch erstmal irgendwas, was man für sich selber irgendwie klar bekommen muss, ne? Und auch so ein Thema, wo man vielleicht nicht unbedingt sofort mit an die Öffentlichkeit gehen möchte, weil es ja auch so ein bisschen was von Schwäche hat irgendwie, ne?
Das hat mich besonders fasziniert. Ich habe dann angefangen, Leuten in meinem Umfeld davon zu erzählen. Und ich muss sagen, so über den Daumen, 70% der Leute, mit denen ich geredet habe, also Nachbarn, Kita-Eltern, Kollegen, die kannten das. Die hatten auch mal sowas, vielleicht mit anderen Symptomen, aber sonst sehr ähnlich. Und was mich am meisten fasziniert hat, gerade Männer haben das auch ganz oft, aber die reden noch viel weniger darüber als Frauen. Also nachdem das Buch, ich das den ersten Leuten zum Lesen gegeben habe, in seiner Manuskriptform, haben mir einige Frauen gesagt, du, wir kennen das schon ganz lange, diesen Spagat zwischen Beruf und Familie, Beziehung, Kinder, alternden Eltern. Aber jetzt redet mal ein Mann darüber. Und das fand ich eine ganz interessante Rückmeldung, weil ich genau das auch erlebt habe, nachdem ich das quasi verkündet habe. Es gibt das Buch, da gab es ja dann auf Amazon schon die ersten, oder man konnte das schon bestellen. Da haben mich ganz viele Männer angesprochen und angefangen, mir zu erzählen. Und da habe ich gedacht, meine Güte, da sitzen so viele Leute da draußen, irgendwo zwischen 35 und 55, die diese Ängste haben und nicht darüber reden und darunter leiden und versuchen, das zu verdrängen und so viel verpassen, weil es einfach das Leben so viel reicher macht, der Angst nachzugehen und zu gucken, wo sie einen hinführt. Und das fand ich wahnsinnig schade und dachte ich, meine Güte, da muss man doch mal drüber reden. Und deswegen ist mir auch ganz wichtig in Bezug auf den Titel des Buches, ne, also das klingt ja sehr nach Sterblichkeit und das ist ja auch so angekündigt, so ein bisschen so ein düsteres Thema. Es geht aber genau das Gegenteil eigentlich. Es geht darum, dass dieses Einigeln in der Comfortzone, sich das da so gemütlich machen, weil man irgendwie Problemen aus dem Weg geht und nicht so viel Stress haben will, führt dazu, dass man ganz viel verpasst. Und wir müssen viel eher lernen, den Stress aushalten, üben zum Beispiel und gucken, woher kommt die Angst, welche Funktion hat die und dem nachgehen, dann wird der Raum weiter und man lebt wieder viel mehr.
Aber das Thema Tod ist ja schon ein Thema, was in unserer Gesellschaft jetzt nicht so das offenste diskutierte Thema ist, ne? Also das hat ja schon irgendwie so ein bisschen was Düsteres, obwohl es ja uns alle betrifft, ne? Also glaubst du, wir können das auch ändern? Also dadurch, dass wir einfach drüber reden. Also das eine ist ja irgendwie, was du jetzt gesagt hast, so ein bisschen mit seinem eigenen Leben klarkommen, mit den ganzen Anforderungen, die wir selber an uns stellen, die das Leben an uns stellt. Das andere ist aber auch damit klarzukommen, dass das Leben nun mal endet mit dem Tod. Und das ist mit 40 ja eine andere Perspektive als mit 20, ne?
Ja, ganz genau. Wobei es immer so ein bisschen darauf ankommt, ne? Also es gibt Menschen, die haben einen ganz konkreten Grund, vor dem Tod Angst zu haben, weil sie sehr nah davor stehen. Und bei denen erlebt man das auch oft, dass die nach Phasen, die sie durchmachen, ein ganz gutes Verhältnis dazu finden können und dann auch wieder fröhlicher sein können, auch wenn sie eine schwere Krankheit haben. Aber letztendlich ist es so, dass der Tod eigentlich nicht schön ist. Mhm. Aber ich habe ja auch Martin Heidegger in dem Buch zitiert, der das Buch Sein und Zeit geschrieben hat. Dadurch, dass wir sterben müssen, wird unser Leben ja auch erst wertvoll. Wenn wir alles immer wiederholen könnten, immer wieder neu ausprobieren könnten, hätte es auch eine gewisse Belanglosigkeit. Und dadurch, durch die Perspektive, ich muss sterben, kriege ich auch ein Gefühl dafür, dass es mein eigenes Leben ist, dass nur ich das hier gerade erlebe und werde dadurch aus meiner Sicht weniger austauschbar. Also man hat ja so ein Gefühl der Austauschbarkeit, jetzt mache ich mal das, mal gucken, wie das ist. Und die Dinge kriegen eine höhere Bedeutung dadurch, dass ich weiß, ich muss meinen Tod sterben und niemand anders stirbt denn für mich. Ich muss mich darum kümmern, dass es mir in meinem Leben gut geht, das nimmt mir keiner ab.
Das Geschenk der Sterblichkeit heißt das Buch von Psychiater Jan Kalbitzer. Und los geht's in dem Buch mit der Angst, mit deiner eigenen Angst vor dem Tod, aus der du dann vieles Positives ziehen konntest. Haben wir eben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und im Buch beschreibst du den Weg dahin. Vielleicht gehen wir dem mal so ein bisschen nach und fangen mal mit dem Spagat an, über den du eben schon gesprochen hast. Ich habe eben auch schon gesagt, und du schreibst das ja auch selbst und du hast es eben schon ein bisschen erklärt, dass so von außen betrachtet so dein Leben eigentlich ziemlich perfekt gewesen ist, als die Angst das erste Mal aufgetaucht ist, in der Karriere läuft, Familie alles fein. Aber das ist eben nur die Sicht von außen. Du sagst nämlich auch Hintergrund, also nicht unbedingt die Ursache, aber Hintergrund des Ganzen war auch dein stressiges Leben, eben dieser Spagat zwischen Beruf und Familie. Hast du da so ein Beispiel für, an welchen Punkten dich das belastet hat oder wo, du hast auch eben von Freunden und Bekannten erzählt, wo die vielleicht gesagt haben, ah ja, genau das ist bei mir auch ein Punkt, kenne ich.
Na, das Wichtige ist, man gesteht sich das ja erstmal nicht ein. Also das Leben ist formal nach außen hin irgendwie perfekt. Man macht ganz viele Sachen gleichzeitig Und was in meinem Fall auch dazu kam, das war auch in diesem Gespräch mit dem Pfarrer, dass ich gefühlt habe, sehr deutlich, dass ich auch dachte, ich muss dankbar dafür sein, was ich alles kriege und muss das auch irgendwie annehmen. Und das wird einfach auch dann eine Überforderung. Und besondere Punkte sind oft zum Beispiel, die spürt man durch die Kinder, dass man einerseits das Gefühl hat, ich möchte ein perfektes Elternteil sein und die ganz wunderbar erziehen. Und andererseits hat man totalen Zeitstress und muss irgendwas erledigt kriegen. Und das waren die Momente, wo das bei mir besonders stark wurde, so dieses Gefühl der Überforderung. Zum Beispiel morgens vor der Kita anziehen und dann klappt das nicht so ganz. Und einerseits will ich gelassen bleiben und ein guter Vater sein und andererseits muss ich zur Arbeit, das Kind muss zur Kita, sonst kann es nicht in die Morgenrunde und dann muss man draußen warten, es dauert alles viel länger und so weiter. Und das sind so die Klassiker. Und das andere Problem ist, und deswegen ist mir im Buch auch so wichtig, dass ich keine kognitiven Lösungen anbiete, sondern versucht habe, das Buch so zu schreiben, dass man auch emotional mitgehen kann. Wir leben in einer Zeit, wo wir alles irgendwie immer im Kopf verarbeiten wollen, durch Gedanken. Ja, also man macht sich Gedanken und denkt, jetzt habe ich es gelöst, jetzt habe ich es durchgedacht, jetzt habe ich einen klugen Gedanken dazu. Aber wir übersehen, dass da immer auch Gefühle dazu gehören. Und ganz viele Menschen haben das so, dass sie den Tag über ganz viel arbeiten und ganz viele Gedanken sich machen und dann abends wach liegen, weil das so nachhallt. Mhm. Weil nämlich zu jeder Sache, die man tut, auch noch Gefühle gehören. Also meinetwegen, ich habe eine E-Mail-Interaktion mit einem Kollegen, die anstrengend ist und ärgere mich da eigentlich drüber, aber habe keine Zeit, mir da auch den Raum für zu geben, zu merken, was ärgert mich da jetzt eigentlich gerade oder mich damit auseinanderzusetzen und mache weiter mit der nächsten Aufgabe und arbeite die so die ganze Zeit ab. Oder die Aufregung, die ich hatte. Bei mir war es so, ich habe ja damals das erste Buch veröffentlicht und dann auch zum Beispiel Interviews gegeben und Vorträge gehalten und war eigentlich aufgeregt, habe mir das aber nicht so eingestanden, immer weitergemacht und die Aufregung kam dann so im Nachhall. Dafür ist dann kein Platz mehr im Leben und ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt, diese Trennung zu denken, im Kopf kann ich das doch alles und ich kriege das auch zeitlich irgendwie alles hin, aber wir übersehen dabei, dass einfach immer auch viele Gefühle noch dazugehören, die unter den Tisch fallen, für die wir uns auch Zeit nehmen müssen, dass man einfach mal eine Stunde da sitzen muss, abends nach dem ins Bett bringen und einfach nur für sich sein, ohne viel zu denken, ohne viel zu machen.
Zeit nehmen ist ein spannendes Thema. Ne? Ist das vielleicht auch so ein Stück weit eine Erkenntnis, zu der wir dann irgendwie ja alle zwangsläufig kommen müssen? So die ersten 30 Jahre gibt man Vollgas und hat auch gerne mal die Karriere im Fokus. Dann kommt irgendwann die Sache mit der eigenen Familie ins Spiel. Da will man auch alles richtig machen, hast du ja gerade auch schon beschrieben. Und vor allen Dingen auch da sein, plus Hobby, plus Freunde, alles mitnehmen. Man hat ja schließlich nur ein Leben. Und dann merkt man irgendwie überall 100%, das geht halt nicht. Kommen wir da zwangsläufig an diesen Punkt in den Leben, die wir führen?
Ja, was ich in dem Buch so benenne als so diese Narzissmusfalle oder diesen Narzissmusvorwurf, den ich so schlimm finde, ist ja diese Doppelbotschaft, die wir in der Gesellschaft haben. Einerseits, mach was aus deinem Leben, verwirkliche dich selbst, steche hervor. Man muss ja quasi in vielen Bereichen eine Marke bilden, um gesehen zu werden, sich gut verkaufen zu können, weil man nicht die ganze Zeit einen Beruf macht, sondern sich immer wieder verkaufen muss. Und andererseits haben wir dieses Dogma, sei bloß kein Narzisst, bilde dir nichts auf dich ein, sei nicht zu egozentrisch. Das heißt, wir sind die ganze Zeit aufgefordert, uns ständig um uns selbst zu drehen und uns weiterzuentwickeln und zu was Besonderem zu machen. Aber wir dürfen uns selbst nicht besonders finden und auch nicht egozentrisch sein. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Und mich hat es mit Ende 30 getroffen, aber ich sehe immer mehr junge Menschen, die das schon mit Anfang, Mitte 20 trifft, weil es einfach eine totale Überforderung ist. Wenn man sich selbst entwickeln soll und zu einem wichtigen Bestandteil der Gesellschaft werden soll, durch seine Individualität, dann muss das auch erlaubt sein, dass man sich eine Weile ganz doll um sich selber dreht. Das finde ich auch ganz wichtig. Man darf auch Anfang, Mitte 20-Jährigen nicht vorwerfen, dass sie total narzisstisch werden und eingebildet, weil sie sich mit sich selbst beschäftigen. Ich würde die Botschaft gerne umdrehen, die wir haben, und sagen, passt auf, Leute, geht mal richtig auf die Suche, dreht euch viel um euch selbst und das, was ihr findet, stellt ihr dann quasi in die Gemeinschaft und stellt es zur Verfügung, damit wir was davon haben. Und das sehe ich eben auch bei Irvin Yalom, diesem sehr bekannten Psychiater und Buchautor, bei dem ich in Therapie war, der eigentlich auch sich ganz viel mit sich selbst beschäftigt. Und zwischendurch dachte ich auch, das kann doch irgendwie nicht gut sein, dass jemand die ganze Zeit Bücher darüber schreibt, wie er so die Welt sieht. Aber als ich dann bei ihm in Therapie war, habe ich gemerkt, der hat so eine innere Gelassenheit und Ruhe. Allein mit ihm zu sprechen, bringt mich schon runter. Und das hat auch nachhaltig in mir gewirkt. Und ich glaube schon, dass das okay und wichtig ist. Und diesen Druck müssen wir ein bisschen rausnehmen. Also dieses einerseits, werd total individuell und großartig und verkauf dich. Und auf der anderen Seite, bild dir aber bloß nichts ein.
Jetzt hast du eben auch schon geschildert, dass die Leute, mit denen du gesprochen hast, dieses Gefühl, was du in dir hattest, durchaus kennen, dass gerade Frauen gesagt haben, ach ja, schön, dass da auch mal ein Mann drüber schreibt. Was hat denn eigentlich deine Frau gesagt? Wie hat die reagiert? Kannte die das auch? Oder welche Erklärung hat? Ich meine, die kennt dich ja wahrscheinlich mit am besten in deinem Leben, ne?
Ja. Meine Frau hat da ziemlich gelassen drauf reagiert. Die ist ein anderer Typ als ich. Die ist Hanseatin und hat da eine große Gelassenheit gehabt. Und ich hatte es auch im Buch geschrieben, dass sie vieles da sehr gelassen begleitet hat, was mir unheimlich geholfen hat, dem halt eben auch so nachgehen zu können. Die Sache ist, dass Menschen, die nah an einem dran sind, das beschreibe ich auch am Anfang, als ich mit Freunden darüber spreche, einem oft nicht so gut helfen können. Sie können einem Zuwendung geben, sie können einem zuhören, sodass man so ein bisschen selber zu sich findet. Aber manchmal braucht man auch das etwas härtere Urteil von Leuten, die weiter weg sind, die nicht involviert sind. Also das hat ja natürlich einen Effekt auf die Beziehung zu den Menschen. Wenn ich sage, ich gehe jetzt mal meiner Angst nach und bin dann eine Woche total ängstlich oder depressiv, dann wirkt es auf meine Familie, meine Freunde natürlich aus. Das heißt, die sind immer auch involviert und können da nicht so gut helfen wie jemand, der außen steht, wie eben Therapeuten oder auch ein Samba-Lehrer, die einfach mal sagen können, pass mal auf, geh dem doch mal nach und dann bist du halt mal 2-3 Wochen down und das wird dann schon wieder, wenn du da durch bist.
Dann reden wir doch mal über die Menschen, die du hier immer mal wieder andeutest, mit denen du ja auch gesprochen hast. Fangen wir mal an mit dem Pfarrer, mit dem du geredet hast. Warum denn Pfarrer? Bist du ein gläubiger Mensch?
Nein, ich bin kein gläubiger Mensch. Ich bin getauft. Ich bin auch spät getauft mit 22, nachdem ich in Tessé im Kloster war und das irgendwie damals eine gute Idee fand. Aber als das Wasser auf meinen Kopf getropft ist, ist nichts passiert. Also ich habe keinerlei Erleuchtung bekommen dadurch. Aber trotzdem hat Religion uns ja immer was geboten. Die hat uns eine Erklärung geboten und gesagt, pass auf, die ganzen Anstrengungen im Leben, das ist gar nicht so schlimm. Der gute Teil kommt erst noch danach. Und das hat das Leben erträglicher gemacht. Es hat natürlich auch, wie Marx sagt, Opium fürs Volk. Es hat natürlich auch als Machtmittel gewirkt von den Mächtigen, die den Schwächeren, die sie ausgenutzt haben, gesagt haben, hier passt auf, ihr werdet jetzt zwar total ausgenutzt, aber das Leben ist eh egal, ihr kommt ja nachher alle in den Himmel. Ne? Insofern sehe ich das schon durchaus kritisch. Aber was Religion als Kultur kann, ist eben Rituale bieten. Und das fand ich schon ganz interessant. Und deswegen habe ich den Pfarrer angesprochen und ihn gefragt, wie würdest du damit umgehen, wenn so eine Krise kommen würde? Und was mich ziemlich überrascht hat, war, dass Pfarrer damit sehr ähnlich umgehen wie auch ich. Der Unterschied ist halt, und das habe ich immer so gemerkt, die hatten die Pfarrer, mit denen ich gesprochen habe, konnten viel stärker akzeptieren, dass das Leben irgendwie unveränderlich ist und dass man selber viel weniger Bedeutung und auch Einflussmöglichkeiten hat, als man sich manchmal vorstellt. Wir werden ja so darauf trainiert, du bist selber verantwortlich für dein Leben und denkt immer, man muss irgendwie ganz viele Sachen tun, um irgendwas zu machen, einen guten Job zu kriegen. Ganz vieles kann man aber gar nicht tun. Ganz vieles ist Zufall oder Glück. Und da hatten die Pfarrer immer so einen ganz guten Blick drauf, dass die gesagt haben, hier, ganz vieles kann man einfach nicht ändern und da hatten die so eine Gelassenheit. Und die habe ich dann weiter gesucht in dem Buch.
Was ja ganz spannend ist, weil gerade, ich meine, katholische Pfarrer ja eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung treffen, wenn sie denn Pfarrer werden. Ne? Also das hat ja dann wahrscheinlich weniger mit Zufall zu tun, wenn man sich nur eine Aufgabe verschreibt. Aber das nur so nebenbei, dachte ich jetzt so. das war das eine. Also du hast dich mit Menschen befasst, die in der Kirche aktiv sind. Dann hast du auch mit einer Osteopathin gesprochen, obwohl du eigentlich gar nicht mal so fürchterlich viel von Osteopathie hältst, ne?
Ne, die war auch Osteopathin. Also ich hatte dann irgendwann Verspannungen. Ich bin so die ganzen klassischen Stresssymptome, die körperlichen, durchgegangen und habe die durchgemacht. Und ich bin da eigentlich hingegangen, weil ich Verspannungen hatte und da massiert werden sollte. Die war auch Osteopathin, hat dann gefragt, kann ich mal was anderes ausprobieren? Ich war dann erstmal so ein bisschen skeptisch, also kein Eso-Hokus-Pokus.
Lass das Räucherstäbchen aus, bitte.
Ja. War da sehr kritisch. Und dann hat die so Sachen mit mir gemacht, die hat eben also mich erst auf dem Rücken berührt, dann sollte ich mich auf den Rücken legen, hat die Hand unter meinen Rücken gelegt und die andere auf meine Brust und meinte, dass mit meinem Herzen was ist, was sie auf Gefühle bezogen hat. Nachher habe ich ja wirklich Herzstolpern gekriegt, was ein bisschen schräg war. Aber auf jeden Fall, sie meinte meine Gefühle damit und ich war ja vorher in Selbsterfahrung. Also als Psychiater machen wir alle selbst auch, oder als Psychotherapeuten machen wir selber eine eigene Therapie, damit wir nicht irgendwie ein Helfersyndrom kriegen oder sowas. Und ich war ganz lange in Selbsterfahrung. Ich war davor schon bei einer bekannten Psychotherapeutin gewesen, Eva Jäggi. Aber irgendwie war das noch nicht aufgebrochen, die Gefühle, die da in mir waren. Und dann lag ich auf der Liege mit der Osteopathin und die berührte diese Stellen, diese osteopathischen Stellen und Auf einmal habe ich tierisch angefangen zu heulen. Also mit der habe ich gar nicht so viel geredet, sondern lag dann einfach ganz viel geweint. Und da kamen einfach ganz viele Gefühle so raus. Und das fand ich faszinierend. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie macht. Ich halte auch, also es gibt verschiedene Teile der Osteopathie. Mhm. Also das, was also reine Muskeln, Knochen angeht, da gibt es schon ganz gute Belege. Aber wenn das so in diesen anderen Bereich der Gefühle und sowas geht, da bin ich ziemlich skeptisch. Und ich kann jetzt sagen, ich glaube da als Wissenschaftler immer noch nicht dran. Ich verstehe das auch nicht. Ich würde auch nicht unbedingt zu raten, aber trotzdem konnte sie was mit mir machen, was mich viel schneller berührt und verändert hat als ein Psychotherapeut. Also ich kann das ganz anders respektieren. Und darum geht es auch viel in dem Buch. Und deswegen, also wir sind ja hier gerade live heute Morgen. Mhm. Ich hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, das voraufzuzeichnen, dann nicht Sonntag früh in der Kälte ins Studio zu radeln.
Fürchterlich, ja, fürchterlich. Ja.
Na, aber die Sache ist, wenn man das live macht, dann weiß ich, wir sind beide anwesend. Mhm. Und wir müssen irgendwie eine Ebene finden, wo wir gut miteinander umgehen. Und darum geht es auch in dem Buch, dass wenn wir es schaffen, andere Menschen zu respektieren in ihrer totalen Andersartigkeit, in ihrer Unerwartbarkeit, dann entwickelt man so ein ähnliches Gefühl für Heiligkeit, wie die Pfarrer das haben. Und das ist so ein Punkt, den ich dann durch die Pfarrer erst gefunden habe und gesagt habe, gibt es eine Alternative ohne Religion vielleicht? Und habe gemerkt, das geht, wenn man mit anderen Menschen umgeht und akzeptiert, ich verstehe die gar nicht. Die haben einen Blick auf die Welt, der ganz anders ist als mein Blick und den ich aber nie ganz werde verstehen können. Und dadurch kriegt man so eine Demut, die einem auch hilft, besser durchs Leben zu gehen. Und das haben die Pfarrer mit der Religion gehabt und ich glaube, das geht auch ohne.
Du hast mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen, mit Freunden, mit Psychotherapeuten, mit Pfarrern, mit einer Osteopathin. Und da du immer mal wieder den Samba-Lehrer angesprochen hast, müssen wir den jetzt auch nochmal ganz kurz thematisieren. Ein Samba-Lehrer, wie bist du denn da bitte hingekommen?
Na, die Sache ist, es gab ja Leute, die mir gesagt haben, Jan, du hast eine Midlife-Crisis. Und da habe ich ja genau die Sachen ausprobiert, die man so eine Midlife-Crisis macht. Ich
ein Cabrio gekauft.
Na, das noch nicht. Also so, ich wollte jetzt nicht den ganzen Buchvorschuss irgendwie verprassen. Ich habe mir zum Beispiel eine teure Uhr gekauft und teure Schuhe. Mhm. Das mit der Uhr, das war ein totaler Reinfall. Also ich habe die dann da abgeholt, schweineteure Uhr. Und dann hatte ich die im Arm und es hat mir überhaupt nichts gegeben. Mhm. Und so die in meinem Bekanntenkreis fing dann irgendwie an, so ein Running Gag, mich immer nach der Uhrzeit zu fragen und so ein bisschen zu lachen dabei. Ich habe die dann zur Strafe anbehalten, mhm, weil alle mal, naja, wie spät ist jetzt? Das hat mich jetzt so ein bisschen beruhigt. Aber die Sache ist, der Samba-Lehrer war deswegen so wichtig, weil er meine Körperlichkeit angesprochen hat. Mhm. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, man kann das nicht durch Erklärungen irgendwie lösen. Also ich stand vor diesem Samba-Lehrer. Also mir ist es wahnsinnig unangenehm, im Beisein anderer zu tanzen. Mhm. Ich war da ganz steif. Und dann hat er mir so Spielzeugautos auf die Hände gelegt, damit ich die Hände gerade halte. Und dann soll ich so, also es ist ja kein Salsa, nenne ich das mal weg, sondern Samba. Das, wo man mit dem Hintern wackelt ganz schnell. Mhm. Und dann stand ich vor ihm und tanzte da so. Und dann saß er da und guckte mich an und ich dachte, mein Gott, ich bin Arzt, ich bin fast 40, ich habe eine Familie, ich verdiene gutes Geld und jetzt stehe ich vor diesem Samba-Lehrer und mache mich zum Affen und dann guckt er mich so an, als ob er meine Gedanken lesen könnte und sagt, Jan, wenn du dein Ego nicht überwindest, wirst du nie Samba tanzen lernen. Und das war für mich eine ganz spannende Erfahrung und das finde ich ganz elementar wichtig. Man kann diesen Weg nicht gehen, indem man ihn gedanklich nachvollzieht, sondern man muss durch bestimmte Dinge einfach durch. Man muss sich aussetzen, wie unangenehm es sein kann, sich körperlich lächerlich zu machen, auch irgendwo präsent zu sein, um die Präsenz seines eigenen Körpers auch auszuhalten in der Welt. Also man schämt sich ja so oft für irgendwelche Dinge und zu lernen, dieses Schamgefühl zu überwinden, ist auch ganz wichtig oder damit umzugehen zumindest. Und der körperliche Teil des Wegs und der emotionale, der sich nicht ganz klar in Gedanken erklären lässt, der ist mir sehr elementar wichtig auch in dem Buch, dass man sich da wiedererkennt, auch mal ein bisschen lachen kann und sagen kann, ja, manche Dinge muss man einfach mal erlebt haben.
Kannst du jetzt Samba tanzen?
Geht so. Aber ich hatte mir trotzdem gewünscht, ich hatte gefragt, ob ihr in der Sendung Samba spielen könnt. Nachdem ich so höre, was für Musik ihr spielt, sehe ich ein, dass das nicht so gut gepasst hätte zur Klangfarbe.
Sonst hätten wir jetzt hier virtuell eine Runde tanzen können. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall auch, also da bräuchte ich auch mal so ein bisschen Einzelunterricht, hast du sogar genommen, ne?
Ich habe Einzelunterricht genommen, weil ich mich in die Gruppe erstmal nicht reingetraut habe. Ich muss jetzt sagen, ich tanze trotzdem immer noch lieber das, was manche, wie sagt man herablassend, den Selbstausdruckstanz nennen. Es gab, ich hatte früher Freundinnen, das ist jetzt nicht mehr so, früher hatte ich Freundinnen, die gesagt haben, wenn du tanzen gehst, Jan, dann habe ich keine Angst, dass du fremd gehst. Dich nimmt eh keine mit nach Hause, wie du tanzt, weil ich so ein bisschen wild tanze. Aber jetzt tue ich das gerne. Und jetzt weiß ich, warum ich gerne so tanze, aber so ein bisschen Samba-Schritt im Bereich auch manchmal dabei.
Wir haben jetzt ganz viel über das Reden geredet. Ne? Du hast mit Freunden geredet. Wir haben darüber geredet, dass du mit Kollegen geredet hast über diese Gefühle, die in dir entstanden sind, mit Pfarrern, mit einer Osteopathin, mit einem Samba-Lehrer, mit einem Stanford-Professor, wo, glaube ich, einige deiner Kolleginnen und Kollegen auch recht neidisch gewesen sind.
Ne? Na, das Wichtige bei Yalom ist ja nicht, dass er Stanford-Professor ist, sondern der ist ein ganz berühmter Buchautor. Ne? Der hat so Bücher geschrieben wie Und Nietzsche weinte und Die rote Couch. Und der hat, es gab kürzlich einen Film über ihn, Yaloms Anleitung zum Glücklichsein. Und das ist einfach ein wahnsinnig bekannter Therapeut. Mhm. Ich hätte das privat so nicht gemacht. Das hat $400 die Stunde gekostet. Wow. Und wir haben das über Videokonferenz gemacht. Mhm. Und dann ging das am Anfang nicht. Dann habe ich gerechnet, jede Minute kostet jetzt $8, wenn die Verbindung nicht funktioniert. Aber ich habe es halt als Teil des Projekts gemacht. Und deswegen konnte man das halt eher so rechtfertigen. Ich habe insgesamt 4 Stunden da gemacht. Das waren $1,600. Das ist schon üppig. Wobei, ich habe ihn darauf angesprochen und meinte, dass das viel für mich ist. Und dann hat er gesagt, ja, hier in Kalifornien ist das eher wenig. Und ich habe nachgeguckt, das stimmt auch. Also wenn man eine Psychotherapie, da ist ja direkt da im Silicon Valley. Mhm. Und wenn man da eine Therapie macht, das ist eher so $500 und aufwärts pro Stunde, weil da eben auch bei denen, die viel Geld verdienen, ganz andere Sachen abgerufen werden können.
Da bräuchte ich eine Therapie, um die Schmerzen dieses Geldverlustes irgendwie wieder, egal.
Na, ja. Wobei, die Sache, man muss ja schon sagen, also oft ist es ja so, dass Psychotherapien relativ lang dauern. Mhm. Ne? Also dass es so 50 Stunden sein können oder sowas. Und diese 4 Stunden bei Yalom haben mir enorm viel gebracht. Und natürlich gibt es auch diesen Fame-Effekt, wenn man zum berühmten Therapeuten geht, dann muss es natürlich auch wirken. Wobei ich auch sagen muss, dass er einfach auch viel konnte. Der hat einfach auch wahnsinnig viel Erfahrung. Deswegen muss es nicht immer so sein, dass man sagt, ich mache eine ganz lange Therapie, die bringt notwendigerweise mehr. Mhm. Sondern es kann auch sein, dass 1 oder 2 kurze Gespräche mit sehr besonderen Menschen auch schon sehr viel in einem bewegen können. Mhm. Und das Interessante mit Yalom war ja, da ging es ja auch eben nicht, wie du gesagt hast, es ging nicht um die Gedanken, sondern es war so ein Moment, wo ich eigentlich gesagt habe, ich habe manchmal so eine Kafkaeske Angst, mich irgendwie schuldig zu machen und weiß aber gar nicht wovor. Und dann meinte er mit so einem Lächeln, Kafka hat ja nie rausgefunden, vor welcher Schuld er so eine Angst hatte. Weißt du es denn bei dir? Und in dem Moment habe ich irgendwas gespürt. Ich glaube im Nachhinein, dass das war, dass ich genau wusste, dass Yalom, dieser berühmte alte Mann, die gleiche Angst kennt wie ich und wahrscheinlich auch immer mal wieder selber hat. Aber mir gerade sagt, man kann die aushalten. Das habe ich gespürt. Der kennt die Angst und er weiß darum, dass man manchmal von ihr überwältigt wird, aber dass man, wenn man lernt, mit ihr umzugehen, sie aushalten kann. Und dieses Gefühl, was er mir da irgendwie übertragen hat, durch diese kleine Frage, weil Kafka wusste es nicht, weißt du es, das hat mich irgendwie so berührt. Ich bin dann ja abends nach Hause gefahren und bin da so durch Berlin gefahren, habe dann so ein Fußballspiel angeguckt, alte Herren, Rudower Kickers gegen irgendeine andere Mannschaft. Und die Rudower Kickers haben haushoch verloren und trotzdem sind diese Männer mit diesem Bierbauch weiter angerannt und haben versucht, diesen Ball in das Tor zu schießen. Eine völlig sinnlose Aufgabe, wenn man sich das mal so überlegt. Also ich meine, klar, Fußball ist großartig, aber wenn man sich aus einem größeren Blickwinkel das anguckt, jemand, der auf unseren Planeten kommt und nicht weiß, was Fußball ist, und denkt, warum rennen diese Männer da und wollen diesen Ball in diesen komischen Kasten da reinschießen. Und das war so wichtig für die. Und das ist der Punkt, das zu erreichen, dass man irgendetwas tut, was für einen selbst so eine Bedeutung hat. Und das habe ich so stark gespürt in dem Moment, als die verloren haben und trotzdem wie Sisyphus weiter angerannt sind auf dieses Tor zu. Und dieses Gefühl zu erreichen, das ist der wesentliche Punkt. Zu sagen, ich verstehe den Sinn nicht genau und ich mache das weiter, aber ich mache es mit einer Leidenschaft für das, was ich tue. Und dann wird das schon sinnvoll. Oft sieht man den Sinn vorher gar nicht darin.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass du gerade gesagt hast, irgendwie, dass du gemerkt hast, dass Yalom die gleichen Probleme oder die gleichen Ängste möglicherweise wie alle irgendwie fühlt. Ist das wichtig auch für deine Arbeit, immer mal wieder durchblicken zu lassen, dass du auch ein Mensch bist? Also hilft das bei einer Therapie, wenn der Patient, der Klient irgendwie mitbekommt, naja, wir sitzen eigentlich im selben Boot?
Also das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Es gibt viele Therapeuten, die allein in ihrer Praxis sitzen, jahrzehntelang und da arbeiten und dann irgendwann auch ein bisschen selber abdrehen. Und es gibt da Kollegen, die anfangen, den Patienten ganz viel von sich selbst zu erzählen, weil sie einfach, also ne, bei mir, ich habe das so gemacht. Ich finde das auch durchaus sinnvoll. Ne? Also ich finde das sinnvoll, manchmal auch Beispiele von sich zu bringen. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz zweischneidiges Schwert, weil man natürlich den Raum dem Patienten lassen will und das nicht, der gehört nicht einem selbst, um sich selbst darzustellen oder zu erleichtern. Deswegen gehen wir auch alle noch nach der Selbsterfahrung weiter immer in Gruppen, wo wir uns über unsere Therapien sprechen mit Kollegen und uns austauschen, wie es uns damit geht, damit man sowas abfängt, dass man nicht anfängt dauernd von sich selbst zu erzählen, Therapien. Deswegen habe ich ein Buch gemacht und gesagt, ich will jetzt das den Leuten nicht in der Therapie erzählen, aber sagen will ich trotzdem gern, dass es das gibt. Und ich glaube aber, dass bei Therapeuten die Fähigkeit ganz wichtig ist, das Leben aushalten zu lernen. Also wenn ich als Therapeut sage, ich bin durch die Angst gegangen und das Gefühl, ich verstehe die Welt überhaupt nicht und es bringt mich zum Verzweifeln, aber ich lerne es auszuhalten und diese Stärke signalisieren kann. Ich muss, wenn ich zum Patienten sage, du, ich bin da auch durchgegangen, ich weiß, man hält das aus, es bringt dem gar nichts. Mhm. Aber wenn der über seine Ängste redet oder seine Depressivität und ich zuhören kann und darauf eingehen kann und der Patient oder die Patientin dabei spürt, dass ich das aushalten kann, wir nennen das Containment, ich bin wie so ein Container, der die Gefühle aufnehmen und halten kann, dann kann dieses Gefühl ganz viel Halt vermitteln und ich kann durch diese Vorbildfunktion dem Patienten oder der Patientin Mut machen, es selbst auszuprobieren, es auszuhalten.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Hast du noch irgendwie so einen Tipp, mit dem ich vielleicht mich testen kann, wann in mir eine Angst irgendwie zu viel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wird, wo ich vielleicht irgendwie dann doch auch mal die Flucht nach vorne und mal über meinen eigenen Schatten und wo man mal drüber reden sollte. Also auch vielleicht, wenn mir eine Angst gar nicht bewusst ist, weil du schreibst ja auch immer mal wieder von Herzstolpern, also von physischen Problemen, die dann auftreten und die ich vielleicht gar nicht so zuordnen kann.
Ich glaube, das Elementare ist wirklich, mit den Leuten, die einen nahe umgeben, darüber zu sprechen, niedrigschwellig darüber zu sprechen und gucken, welches Gefühl man dabei hat. Und wenn man merkt, es fühlt sich nicht gut an, wenn man drüber redet, nicht weil der andere komisch guckt, sondern weil man selbst beim Reden ein komisches Gefühl hat, dann kann das schon mal ein erstes Anzeichen sein, dass man sich vielleicht professionelle Hilfe suchen sollte. Es ist oft auch so, dass man natürlich auch die Ressourcen der anderen in seinem direkten Umfeld nicht zu sehr in Anspruch nehmen sollte, auch wenn sie einem gerne helfen. Das ist der eine Rat, wenn ich einen Rat geben will. Eigentlich will ich keinen Rat geben.
Mein
Rat ist nur, sie nicht wegzulaufen. Mhm. Und der andere Rat wäre halt eben, die Angst und die Symptome als Kompass zu nehmen und nicht zu sagen, bloß weg, ich darf das, ich kann nur glücklich werden, wenn ich verdränge und alles aus meinem Leben raushalte, sondern zu sagen, nee, wenn mein komisches Gefühl im Bauch oder in der Brust oder im Nacken oder im Kopf kommt, dann ist das ein Hinweis und den untersuche ich, weil mir diese Symptome helfen können, besser zu verstehen, um nachher besser zu leben. Das ist elementar.
Und wie das mit dem Kompass funktioniert, das könnt ihr nachlesen in dem Buch von Jan Kalbitzer mit vielen, vielen anderen Dingen auch noch. Wir hätten immer so vieles noch sprechen können. Kindheit finde ich auch ein total spannendes Thema. Hätten wir wahrscheinlich eine ganze Stunde allein mitfüllen können. Auf jeden Fall schön, dass du diese Stunde mit mir gefüllt hast. Das Geschenk der Sterblichkeit heißt dein Buch, Untertitel, wie die Angst vor dem Tod zum Sinn des Lebens führen kann. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast gewesen bist heute und schönen Sonntag für dich, Jan.
Danke dir, Sebastian.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.